Wir, das Ehepaar Peter und Trautl Fischer, möchten ein paar grundlegende Gedanken äußern zur Wort-Glaubensbewegung aus pastoraltheologischer Sicht und aus den Erfahrungen, in die uns Gott selber hineingenommen hat. Dazu ist es notwendig, dass wir uns kurz vorstellen, weil das den zeitlichen Zusammenhang also deutlich macht. Wir waren von 1987 an Leiter der Philippus-Gemeinschaft, daraus später dann die Leiter des Philippus-Vereines bis 2014 und dann der Philippus-Dienst noch weiter eingebunden, dann von 2017 in den Verein Mastering Your Life in Leipzig als Projekt, dass wir hier im Altai in Sibirien tätig sind, mit Rehabilitation, mit Versöhnung und mit Unterstützung der russischen Freunde in Evangelisation, Gebet und soweit möglich auch finanziell. Die Projektleitung haben wir jetzt ab Januar übergeben können an das jüngere Rentner-Ehepaar Göckeritz, aber wir werden in der Homepage den Teil Philippus News noch weiter begleiten, wogegen die Homepage Altai News über unseren eigentlichen Dienst und Auftrag hier berichtet und unsere Philippus News beinhalten mehr seelsorglich-pastorale Aspekte also. Für den Hörer ist es wichtig, dass wir versuchen, einen Überblick zunächst zu geben, was wir in den vergangenen Jahren an theologischen Äußerungen zur Wortglaubensbewegung erlebt haben und sagen können. Und dann würden wir es gern an einigen praktischen Beispielen und Formulierungen aufhängen und konkret werden lassen und geben natürlich auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen zu uns. Wir hatten die erste Begegnung mit der Wortglaubensbewegung 1985, als wir in Vorbereitung unserer ersten Jüngerschaftsschule 1987 eine andere Jüngerschaftsschule in Ostdeutschland besuchten und dort die Begriffe also auch auftauchten, Glaubensbewegung und solche Begriffe wie benennen, bekennen und bekommen oder empfangen. Und das war für uns alles neu. Wir waren ja geprägt von der charismatischen Erneuerung. Meine Frau Luther, evangelischer Hintergrund, ich katholischer Hintergrund. Das war für uns zunächst neu. Und dann bei unserer ersten Jüngerschaftsschule 1987 wurde das konkreter, dass also wesentliche Elemente von der Wortglaubensbewegung uns vorgestellt wurden. Und dazu muss gesagt werden, dass wir ja von den Erfahrungen der Pfingstkirchen her und der charismatischen Erneuerung der Großkirchen her von Bekehrung geprägt sind, von Geisttaufe und von dem Hineinwachsen in die Charismen des Geistes. Und jetzt kam mit dieser Dimension der Wortglaubensbewegung neu hinzu die Theologie der Aussage, dass wir von dem Erlösungswerk Christi am Kreuz her kleine Christusse sind, dass Christus, dass Jesus, der Messias, sich in uns multiplizieren will und wir die gleiche Autorität haben wie Jesus, wie Christus. Es fiel so häufig der Begriff, ihr seid kleine Christusse. Und das hat sich dann entfaltet darin, dass wir aus dem biblischen Wortschatz, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, unsere Krankheit am Kreuz getragen hat, besonders als aufgehangen am vierten Lied des Gottesknechtes Jesaja 53, dass wir Heilung empfangen haben durch das Opfer Jesu. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Und jetzt kommt das Problem, inwieweit ich das jetzt, dieses Handeln Jesu, heilsgeschichtlich sehe und wie weit es heilsgeschichtlich überschreitend hineinwirken kann, zeitgeschichtlich in unsere heutige Situation. Und das sind grundlegende Fragen, die also das ganze Spannungsfeld offenbar machen. Die Bibel und auch die Theologie der Großkirchen besagt also, dass dieses heilsgeschichtliche Ereignis von Jesus geistlich vollgültig ist, aber in seiner konkreten Entfaltung in das Spannungsfeld hineinkommt schon und noch nicht. Was heißt das? Die Herrlichkeit Gottes, das Heilshandeln, ist schon und voll geistlich wirksam und erfolgt. Und die Realisierung, die Zeitgeschichte, hat Begrenzungen, die darin liegen, dass wir an den Folgen der Erbsünde noch zu kauen haben, möchte ich sagen, und dass wir noch in der Sünde leben als Gerechte, aber die noch sündigen, und von daher dieses heilsgeschichtliche Handeln Jesu noch nicht in der von Gott gewollten Fülle und Dynamik unter uns wirksam werden kann. Und jetzt kommt die Wortglaubensbewegung und sagt, wir sind durch das Hineingenommensein in die Inkarnation von Jesus befähigt, diese Dynamik Gottes heilsgeschichtlich auch für uns in Anspruch zu nehmen und aus dem Benennen der Heilstatsachen Gottes auch befähigt sind, das zu bekennen in die geistliche Welt hinein und aus dem Bekennen heraus dann auch das Bekommen oder besser vielleicht das Empfangen. Und damit wird also jetzt eine Grundlage einer Theologie eröffnet, die dann gipfelt in solchen Aussagen, Heilung gehört uns oder Heilung durch sein Wort. Ein Schwerpunkt der Wortglaubensbewegung liegt wirklich auf der Frage der Krankheit und der Heilung, wobei natürlich auch nicht ungefährliche Parallelen zur Wohlstandstheologie sind, dass wenn wir nur Glauben haben, uns der Wohlstand gehört. Aber das wollen wir jetzt nicht betrachten, sondern die Frage von Krankheit und Heilung. Und dass wir da hineingenommen sind, dass Jesus das in uns heilsgeschichtlich fortsetzen will. Und jetzt kommt also die Frage, inwieweit das biblisch vertretbar ist. Das ist die Aussage von 1. Mose, wo die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das steckt also dahinter, hinter dieser Aussage, dass wir, ich sage es nochmal so im Jargon, kleine Christusse sind. Und jetzt spielt die Frage des Glaubens eine ganz entscheidende Rolle bei der Wortglaubensbewegung. Das Glauben hat eine verschiedene Bedeutung und Dimension, die wir beleuchten müssen. Wenn ich von den Charismen her an das Wort Glauben herangehe, dann ist in 1. Korinther 12 sind ja die 9 Gaben aufgezählt. Das sind 3 Gaben der Sprachen, die Prophetie, die Sprachengabe, die Auslegung, 3 Gaben der Offenbarung, das ist also die Erkenntnis, die Weisheit und die Unterscheidung der Geister. Und die dritte Dreiergruppe sind die Kraftwirkungen, das ist Glaube, Heilung und Wunderwirken. Und da ist der Glaube angesiedelt als Charisma, das heißt, der Glaube ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die er gibt zum Bau der Gemeinde. Und die Großkirchen vertreten die Theologie, dass letztlich nur der Heilige Geist mit den Charismen Gemeinde bauen kann. Und jetzt kommt die Wortglaubensbewegung, sagt, okay, aber die Gaben allein sind zu wenig. Es geht um unser Glauben und Bekennen und in Existenz beten, was wir von Gott empfangen haben. Und jetzt kommt die andere Dimension von Glauben hinein, dass die Gefahr der seelischen Komponente nicht unterschätzt werden darf. Ich möchte dazu von meiner eigenen Erfahrung ein Beispiel bringen. Ich wurde bis jetzt 4-mal an der Kieferhöhle operiert und 1987, als wir in Gutmannshausen die erste Jüngerschaftsschule hatten, hatte ich wieder eine Kieferhöhlenproblematik und ich las damals das Büchlein von Wolfhard Margis über Heilung, gehört uns oder so ähnlich. Und ich las noch bis in die Nacht hinein, hatte den nächsten Tag den Termin in Weimar in der Klinik zur Operation der Kieferhöhle. Und durch das intensive Studium des Heftes war in mir so ein starker Glaube aufgebaut, dass ich gesagt habe, Jesus, du heilst mich ohne Operation, ich danke dir. Ich bin früh hin und als sie kamen, um mir die Spritze zu geben, habe ich gesagt, Leute, danke, Gott hat zu mir gesprochen, er wird mich so heilen, ich mache das nicht. Die haben den Chefarzt geholt, der war sehr ungehalten, es war damals auch kommunistische Zeit. Ich solle nicht wieder unter seine Augen kommen, sie haben mich also höflich rausgeschmissen und es dauerte kein halbes Jahr später, hatte ich solche Probleme mit der Kieferhöhle. Wir waren zum Jüngerschaftsschuleinsatz in der Rhön, in einer kalten Kirche. Ich bekam solche Schmerzen, dass ich schleunigst nach Weimar bin, aber diesmal in eine private chirurgische Ambulanz bei einer Ärztin. Und die sagte, Dr. Fischer, warum sind Sie so spät gekommen? Das hätte eher behandelt werden müssen. Ich musste hier so viel wegkratzen, dass ich fast von der Kiefer in die Stirnhöhle reinkomme. Was war also geschehen bei mir? Durch das Studium des Büchleins hatte sich so viel Glauben aufgebaut in mir, aber ich musste in der Reflexion und in der Auswertung mit unseren Jüngerschaftsschülern dann sagen, Fischer und ihr lieben Jüngerschaftsschüler, hier war so viel emotionaler Glaube in mir aufgebaut worden, das war nicht die Gabe des Glaubens des Heiligen Geistes, sondern die Frucht meines intensiven Beschäftigens mit der Thematik, dass also meine Seele in den Komponenten Verstand, Wille, Gefühl mir das also so vorgehalten hat. Es war für mich eine bittere Erfahrung. Und von daher haben wir aus Kontakten zu Deutschland hin, aber auch hier im Alter in Sibirien den Anlass, dass wir doch ein paar konkretere Gedanken dazu äußern müssen, die auch pastoraltheologisch wichtig sind. Denn ohne jetzt auf die Beispiele näher einzugehen, aus unserem Dienst damals in Deutschland, wo wir dann kurz eingeflochten selber dann Jüngerschaftsschulen hatten und dann Seelsorgsdienst noch durchgeführt haben, bis wir dann, wie gesagt, 2018 nach Freiberg sind, 17 nach Freiberg sind, nein, 14 nach Freiberg sind und schließlich 21 hier nach dem Altai. Die Komponenten, auf die wir jetzt einen Blick werfen möchten, möchte ich also kurz benennen. Da ist zunächst die Frage, es spielt da hinein, hat Gott einen vollkommenen Willen und einen zugelassenen Willen? Kann ich also sagen, dass Gott Dinge zulässt, die sind zwar nicht sein vollkommener Wille, aber er lässt es zu. Wir sagen von der Großkirchentheologie her, der Mensch hat den freien Willen. Ich habe die freie Entscheidung, dass ich über die Strecke A oder B von hier nach meiner großen Hauptstadt Banaul fahren kann. Ich kann über Bisk fahren oder ich kann über Gorno-Bisk fahren. Gott lässt mir die Freiheit und dabei kann es durchaus sein, dass Gott einen vollkommenen Willen hat. Ich soll eine bestimmte Strecke nehmen, aber ich habe die nicht erkannt. Und Gott lässt also da das zu, dass ich frei entscheide, der zugelassene Wille. Und ich denke, das muss ich einfach akzeptieren und kann das auch bei der Wortglaubenstheologie nicht wegnivellieren. Ich muss klar sagen, Gott will heilen und hat uns schon die Heilung durch Jesus gegeben. Aber das heißt nicht, dass er jetzt in jedem Augenblick heilen will. Ich will zwei Beispiele aus dem Neuen Testament anführen. Jesus ist 3 Jahre an der schönen Pforte vorbeigegangen und hat den Lahmen nicht geheilt. Petrus hat dann das Mandat von Jesus bekommen, diesen Dienst also zu tun. Oder Paulus, dieser starke Laienapostel mit dem starken Dienst in den Charismen, hat also sagen müssen zu seinem Timotheus, mein lieber Bruder, mit deinem schwachen Magen, trinke ruhig täglich einen Schluck Wein, das dient zu deiner Stärkung der Gesundheit. Wir stimmen überein mit der Wortglaubensbewegung, wenn sie sagt, wir sind zwar nicht frei von Problemen, wir leben mitten in der Welt, aber wir sind nicht aus der Welt, aber wir haben darin Frieden. Und jetzt kommt die Frage und die große Frage, jetzt unterscheiden wir uns in dem Frieden. Die Großkirchentheologie sagt also, von der Erlösung her, Jesu am Kreuz, und meiner persönlichen Annahme, dass ich die Stellvertretung Jesu am Kreuz annehme, für mich persönlich, dass ich sein Handeln, sein Blutvergießen und sein Opfer dadurch aus Glauben und gerecht aus Gnade für mich in Anspruch nehme. Keine Leistung, ich kann nichts dazu tun, es ist geschenkhaft von Jesus vollbracht. Das Blut zur Sühne für meine Sünden und der Tod des Sünders, Jesus hat alle Sünde getragen, der Tod Jesu stellvertretend für den Tod des Sünders, den er, dieser, nicht mehr ertragen muss, sondern freigesprochen ist. Und daraus erwächst dann das große Geschenk, heraus erlöst aus der Knechtschaft der Sünde und der Trennung von Gott, hinein erlöst in die königliche Priesterschaft, 1. Petrus 2,9, mit all der Konsequenz, dass wir die neue Identität haben in Jesus, dass wir damit Autorität haben und dass wir damit auch Mandat haben, etwas zu sagen und endlich authentisch leben können. Schluss mit dem Verbiegen, innen und außen anders verhalten als bisher. Und wenn gesagt wird, dass Jesus kompromisslos gelebt hat, und wenn wir so ungeteilt leben würden, dass wir dann auch Gottes Handeln tiefer erleben würden, ja, genau darum geht es, dass dieses kompromisslose Handeln immer nur noch begrenzt möglich ist für uns. Selbst dann, wenn wir stark vorankommen auf dem Weg der Heiligung, heißt das noch lange nicht, dass wir Heilung erzwingen können. Heilung, die Gabe der Heilung, ist eine Gabe Gottes. Heilung ist eine Geistesgabe und kann nicht erzwungen werden. Wir haben da Seelsorgeprobleme, wo schlimme Dinge geschehen sind, wo wir unserem Bischof dankbar waren, dass er da wieder ausgebügelt hat in den Mitte und Ende der 80er Jahre sind. Ja, und dann möchte ich im Detail auf einen Aspekt hinweisen. Die Gnade ist für uns ganz wichtig. Gott ist der zuerst Handelnde. Das ist der Ansatz der Großkirchen. Und die Freikirchen, die Pfingstkirchen haben da eher den Ansatz des menschlichen, des anthropologischen Ansatzes. Der Mensch ist der zuerst Handelnde und dann kommt Gott. Und das hat natürlich jetzt bei den Pfingstkirchen auch mehr die Türen geöffnet für die Wortglaubensbewegung als bei uns bei den Großkirchen. Das heißt, für uns ist jetzt diese Gnade das erste Handeln Gottes und dann kommt mein Zutun, dass ich mich vom Geist Gottes anrühren lasse und meine Antwort, das B, gebe zu Gottes A, der Gnade, dass ich mich bekehre, mein Herz ihm öffne und das Heilshandeln annehme, für mich persönlich in Anspruch nehme. Das objektive Handeln mir subjektiv, wird es mir zugeeignet bei meiner Taufe und aneignen muss ich mich bei meiner Bekehrung. Das ist unsere Großkirchentheologie. Und die Freikirchentheologie jetzt öffnet der Wort Glaubensbewegung insofern etwas die Türen, dass sie sagt, erst kommt der Glaube und dann die Bekehrung. Und jetzt kommt die Wort Glaubensbewegung, sagt Glaube und du erfährst die Gnade Gottes. Und das ist natürlich für uns jetzt Gnade durch Glauben nicht haltbar. Und jetzt kommt für uns noch ein kritischer Punkt. Das ist die Frage, was mache ich mit den körperlichen Symptomen? Ich habe ja nun 4 Kieferoperationen durch und der letzte Chefarzt in Würzburg 2007 sagte mir, Dr. Fischer, keine 5. Operation mehr. Wir haben sogar synthetische Hirnhaut einpflanzen müssen bei Ihnen. Jetzt ist Schluss. Sie lernen jetzt damit zu leben. Und ich war immer geborgen in Gott. Ich hatte bei der Armee im Kommunismus 1985 einen Hitzschlag bei einem Feuerlöscheinsatz im Waldbrandgebiet in Zülsdorf auf dem Truppenübungsplatz. Ich war bewusstlos im Krankenhaus, die Ärztin wieder, als ich zum Bewusstsein kam, Dr. Fischer, danken Sie Ihrem Gott, sie wusste durch meine Akte, dass ich Christ bin. Danken Sie Ihrem Gott, dass Sie noch am Leben sind. Ich war immer geborgen in Gott mit einem Grundfrieden, vielleicht auch die Frucht der Gebete meiner Mutter, die täglich am Kindesbett gebetet hat mit mir, dass ich diese Geborgenheit so in meinem Leben erfahren habe. Ich drücke es gern aus mit der großen Vaterhand, und daran bin ich kleiner, mit meinen Verletzungen und Pflastern im Körper, so geborgen. Übrigens, wer diese Sprachinfo hört und unseren Seelsorgekurs kennt, ein beliebtes Logo und Bild auf den einzelnen Bildern unseres Kurses, die große Vaterhand Gottes und ich kleiner Männchen mit meinen Verletzungen drin geborgen. Also dieser Grundfrieden, der kommt aus dem Erlösungswerk Gottes und aus meiner Bekehrung, dass ich sie ergreife. Da ist ein Grundfrieden da, der alle Lebensbereiche von mir erfasst. Aber, und jetzt komme ich der Wortlandsbewegung entgegen, ich ruhe mich nicht aus und lasse mich nicht in den Sessel zurückfallen, sondern ich lasse mich motivieren mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass er mit, wenn der Heilige Geist kommt, alle Gaben mitbringt und er möchte sie entfalten in mir. Er möchte die Gaben entfalten. Wie denke ich doch gern zurück, als wir in Naumburg gebeten haben, in Schönburg, bei der Rüstzeit für eine Frau und Beinverlängerung 1982 und wir staunten, wie Gott handelt und das Bein wirklich 4-5 Zentimeter wuchs. Wir konnten es nicht glauben und priesen Gott und waren dankbar für das Handeln Gottes und wussten, er hat es in der Atmosphäre gegeben, hat der Einzelnen von uns die Gabe der Heilung gegeben, wir konnten es nicht definieren, hat die Frau die Gabe der Glaubensheilung in dem Augenblick empfangen, wir konnten Gott nur danken und sie hat die Krücke weggetan und mit uns dann getanzt. Und so sehe ich also einen Gefahrenmoment darin, wenn also dann die Gabe zum Instrument gemacht wird, bekenne und empfange. Benenne, bekenne und empfange die Heilung. Empfange die Heilung, da gibt es ganze Bücher drüber. Heilung gehört uns. Ich denke an die erste Glaubenskonferenz in Berlin 1989. Slogan, Heilung gehört uns. Oh, ihr Lieben, große Fragezeichen, das ist nicht machbar. Und der Weg der Wahrheit ist für mich jetzt also nicht der Weg, dass ich benenne, bekenne und empfange und jetzt mich entscheide zu glauben, zu glauben, zu glauben und von einer Enttäuschung eventuell in die andere gehe, wenn ich sehe, dass die Symptome nicht ändern und dann vielleicht sogar dahin verführt werde und ich bitte um Verständnis, ich sage bewusst verführt werde, zu der Aussage, soll ich vielleicht Gott da die Schuld in die Schuhe schieben, dass sich meine Symptome nicht ändern? Das heißt doch letztlich, wenn ich zu Gott sage, du hast keine Schuld, dann bin ich doch schuld, dass ich die Symptome noch habe. Und dann weise ich mir doch die Schuld zu, dass ich wahrscheinlich nicht genug geglaubt habe. Das führt doch dann zu der Aussage, dass ich sagen müsste, dann hat Gott nicht genug gehandelt, dass die Krankheit noch da ist, wenn sie noch zu meinem Symptom gehört. Dann müsste nochmal Jesus sterben und wiederkommen, um die Heilung zu bewirken. Ihr Lieben, das geht nicht. Hier geht es um die Gefahr der heilsgeschichtlichen Umsetzung in die Zeitgeschichte. Und die ist nicht eins zu eins machbar, weil wir durch die Erbsünde der gefallenen Schöpfung mit verschiedenen Dingen belastet sind, die das einfach bremsen. Und trotzdem gilt diese Bitte Gottes und das Angebot des Heiligen Geistes, uns total zu öffnen, den Charismen des Geistes Gottes, dass der viel, viel machen kann. Ich kann also nicht sagen, ich bin nicht nur abhängig von den Gaben des Heiligen Geistes. Und ich kann nicht sagen, wir sind geheilt. Das gehört zu unserer Identität. Heilsgeschichtlich ja, aber bitte nicht zeitgeschichtlich. Dann wird es Krampf und Verkrampfung. Und gestattet mir die Aussage, wir haben in den 35 Jahren der Seelsorge genug Beispiele erlebt, was dann die Folgen sind dieser Haltung der Wortglaubenstheologie. Zu einem Aspekt, um die Ruhe Gottes einzugehen, wird ein Unterschied bestehen zwischen Wortglaubensbewegung und der großkirchlichen Theologie. Wir gehen in die Ruhe Gottes ein durch die Erlösung am Kreuz und durch die persönliche Anspruchnahme des Erlösungsopfers, dass wir uns bergen in Gott. Und alles andere ist dann Sache der weiteren Glaubensentfaltung in mir, inwieweit ich mich dem Heiligen Geist, seinen Gaben, inwieweit ich mich der Vision Gottes für mein Leben, was er tun möchte, entfalten kann, inwieweit ich mich dem vollkommenen Willen Gottes, was er wirklich mit mir im Blick hat, inwieweit er die drei Berufungen, die auf mein Leben liegen, nämlich erstens die Erlösung anzunehmen, zweitens in der Fruchterlösung, der Heiligung zu wachsen und drittens die dritte Berufung, dass er mich spezifisch einbauen kann als Baustein, lebendigen Baustein im Bau seiner Gemeinde, der Brautzubereitung, wie weit ich da mitmachen kann. So, das sind doch die Wege. Und jetzt, das ist für mich ein Grundfrieden. Und so gehe ich diese Krankheitssituation bei mir an. Ich habe noch andere. Ich habe ein zugenähtes Auge links, weil ich Bilder doppelt sehe seit 4-5 Jahren. Und das rechte Auge geht nur noch halb zu bewegen. Aber dieser Grundfrieden aus der Lösung, der Geborgenheit, und Jesus, deine Heilungskraft entfalte in mir. Ich bin gespannt, wie du es hinausführst. Und es bringt Geborgenheit und ich darf Dienst tun aus der Gnade Gottes ungebremst. Ich kann nur danken, danken, Gnade, Gnade, jeder Tag. Wir sind jetzt 20 Monate in Sibirien und ich muss viel Computer und viel Handyarbeit tun mit einem halben Auge eigentlich und bin so dankbar für die durchtragende Kraft Gottes im Frieden, im Frieden, im Frieden. Das ist kein seelischer Friede. Es sind genug Probleme, wo der seelische Frieden längst kaputt gegangen wäre. Das ist ein Frieden im Heiligen Geist. als Frucht des Heiligen Geistes, Frucht der Bekehrung, Frucht der Beziehung mit Jesus und es Frucht der Gnade von Gott, die an uns, an unserer Ehe wirkt. Wenn wir nächsten Monat Diamantenhochzeit haben, Gott wird es uns schenken, wir vertrauen. Wir haben sogar den Plan, nach Rumänien zu fliegen, um dort unsere Geschwister nach dem 30-jährigen Dienst dort wieder mal zu besuchen. Ja, und versteht ihr jetzt diese kritischen Aussagen, die wir in Deutschland und hier gehört haben? Wenn ich einmal sterbe, dann nicht, weil ich andersherum. Wenn ich sterbe, dann nur, weil ich wieder ins Fleisch gerutscht bin und abhängig bin von mir, denn Gott wollte nicht, dass ich sterbe. Oder die Aussage, dass ich gar auf dem Grabstein die Notiz setzen würde, Gott wollte nicht, dass dies oder jene Person stirbt. Was verbirgt sich hinter so einer Aussage? Gott wollte es also nicht. Also heißt das, der Mensch ist schuld, dass er gestorben ist und ich mache damit eine Schuldzuweisung, die den Mensch in große persönliche, seelische und seelsorgliche Konflikte bringen kann. Und liebe Zuhörer, wir haben diese Beispiele konkret erlebt, oft tragisch. Und wenn wir also jetzt beten, dann beten wir, Gott, hilf mir, dass ich vertraue, immer tiefer hineinwachse in die Kraft deines Geistes, aber aus diesem Grundfrieden, den du mir am Kreuz erworben hast und den ich in mir leben kann und der nicht Frucht meines Glaubens ist, sondern Frucht der Erlösung und meines Ja zu der Erlösung. Ihr lieben Hörer, und das ist der Unterschied. Der Friede kommt nicht aus dem Glauben und Bekennen, sondern aus der Erlösung und meinem Ja sagen zu der Erlösung. Und damit kommt ein Fundament, was trägt, wo ich durch Krisen gehe und wo ich dann auch in Frieden hinübergehen kann zu Jesus. Und so habe ich hinübergehen sehen, Väter im Glauben, meine Frau und ich, wir durften uns so 70 bekehren. Wir haben erlebt, wie Väter im Glauben, ein Gottfried Brehen, ein Gottfried Richter, ein Lothar Köppe, ein Pfarrer Paul oder unsere geistliche Mutter Rosemarie Zesilski, wie sie in einem Frieden Gottes hinübergegangen sind. Wir vertrauen, dass wir in diesen gleichen Frieden hinübergehen, weil der Grund gelegt ist von Gott her und wir Ja gesagt haben und auf diesen Grundfrieden Gott aufbauen konnte, dass wir die Situationen, die er zulässt, durchleben können. Aber das wird wahrscheinlich die Glaubensbewegung nicht akzeptieren, dieses Zulassen von Situationen Gottes. So wollen wir uns vom Heiligen Geist, ihr Lieben, ermuntern lassen, die Wahrheit zu suchen, den biblischen Befund zu durchforsten. Der Widersacher sagt, ihr werdet sein wie Gott, und das ist die Verführung. Nein, wir sind Geschöpfe und der Schöpfer sucht Beziehung zu seinem Geschöpf in Liebe, dass wir lernen, in den Werken zu wandeln, die er vorbereitet hat, und nicht, dass wir Werke tun durch Benennen, Bekennen und Bekommen. Das ist nicht biblisch. Wir kennen es im biblischen Befund nicht und unsere großkirchlichen Theologien erkennen das auch nicht. Liebe Zuhörer, ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für deine Erlösung am Kreuz, die du vollbracht hast. Ein vollgültiges Erlösungswerk, dem nichts hinzuzufügen ist. Danke für den Dienst der Apostel und der Väter im Glauben, Hebräer 11 und der Apostelgeschichte. Danke, dass wir heute noch Apostelgeschichte schreiben, mit den Gaben des Geistes, mit dem Wirken des Geistes, wie der Heilige Geist am Werk ist und seine Kirche erneuert, die Gemeinde zubereitet für dein Wiederkommen, Jesus. Jesus, ich danke dir für alle Bekehrung, die du schenkst. Ich danke dir für Dienste in Deutschland, danke für Dienste hier in Sibirien, wo Menschen frei werden von Alkohol, Drogen und von Kriminalität durch die Begegnung mit dir. Und wo sie sich trainieren lassen als Jünger, dass sie vorwärts gehen im Trauen zu dir, dass sie die Stellvertretung von dir annehmen, dass du für sie gestorben bist, weil sie, dass sie jetzt leben können. Und dass sie gerecht sind aus Glauben, aus Gnade und aus Glauben, dass sie empfangen dürfen. Und dass sie rauserlöst sind aus dem Fängen des Teufels und den Leist erlöst sind in die königliche Priesterschaft. Dass wir das erleben dürfen hier. Und ich bitte dich für die Zuhörer, dass du ihnen die Gnade schenkst, dass sie vom biblischen Befund angerührt werden, in den Grundfrieden der Erlösung hineinzugehen und dann in ganz, ja, ganz aktiver Passivität gespannt sind, was du tust, dass sie sich ausstrecken mit einem erwartenden Glauben, wie du vorwärts gehst und unsere Grenzen rausschiebst, wie sich Jesaja 54, 1 und 2 erfüllt. Machet den Raum eures Zeltes weit, strecket die Flöcke aus nach Nord, Süd, Ost, West und machet sie fest. Und dass wir Land einnehmen der Kraft deines Geistes und unter deinen Charismen, Charismen der Sprachen und der Offenbarung und der Kraftwirkungen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Seid gesegnet mit dem kostbaren Namen Jesu. Herzliche Grüße von euch, an euch von Traudl und Peter Fischer.